Nein, noch nicht. Und es gibt eine wichtige Entscheidung in eurem Leben, die ihr vielleicht alle mal treffen wollt. Vielleicht, wo ihr mal heiraten wollt. Und das ist eine große Entscheidung für euer Leben. Und deshalb müsst ihr heute mir euer Ohr leihen und gut hinhören. Es gibt viele Prinzipien, die ihr beachten könnt von diesem Text her, den wir gleich anschauen. Und ihr könnt viele Fehler und Schmerzen vermeiden, wenn ihr diese Prinzipien beachtet in eurem Leben. Es gab einmal einen großen Eroberer, der hieß Napoleon. Und er hörte einmal jemanden sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ha, dachte sich Napoleon, nee. Ich denke, aber ich lenke auch gleichzeitig. Ich denke und ich lenke. Aber war das wirklich so bei Napoleon? Napoleon, er wollte viel erreichen. Er wollte Russland erobern. Er plante sich, ganz Europa untertan zu machen. Und er dachte, seine Macht sei unzerstörbar. Aber wie kam er eines Tages aus Russland zurück? Wie hat er alles gelenkt? Er selber war zu diesem Zeitpunkt verlassen, er war einsam, seine mächtige Armee war besiegt und zerschlagen und nahe dran, sich vor Hunger selber zu verschlingen. Und er erlebte viele Niederlagen. Ja, es stimmt doch, dass der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das musste Napoleon schon damals erfahren, dass es Gott ist, der die Dinge lenkt. Und genau das ist unser Thema heute, dass wir auch anhand unseres Textes aus dieser Liebesgeschichte, die wir uns heute anschauen werden, was wir daraus lernen können. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das ist ein Thema der Bibel, das sich durch die ganze Schrift eigentlich zieht. Dass der Mensch denkt und plant und einen Verstand hat und den auch einsetzen kann, aber dass Gott doch in seiner Souveränität die Dinge und die Geschehnisse lenkt. Und das wird so deutlich auch in dieser Love Story. Und wir wollen ja gerne immer Liebesgeschichten hören. Und es gibt einige Liebesgeschichten in der Bibel. Und auch in 1. Mose 24 gibt es eine große Liebesgeschichte, die wir uns heute anschauen. 1. Mose 24, und da sehen wir, wie Rebekka und Isaac ein Paar werden. Ihr könnt das schon mal aufschlagen. Aber lasst uns ein bisschen hinführen zu diesem Text. Wir haben ja im Laufe der Betrachtung über 1. Mose gesehen, wie der Herr ja Abraham erwählte und einen Bund mit ihm schloss und seinen Nachkommen. Und im Laufe der Kapitel macht Gott immer mehr wahr, was der Abraham versprach. Und Gott gab ihm nach 25 Jahren einen Sohn, nämlich den Isaak. Und dieser Nachkomme soll das Land erben. Und er soll die Segenslinie von Abraham, er soll das weiterführen. Aber was ist neben Isaak noch notwendig zu diesem Weiterführen der Segenslinie? Ja, natürlich eine Frau, oder? Und mit einer Frau natürlich Kinder und damit auch Erben, die das Ganze weiterführen. Und wie Isaak eine Frau findet, sehen wir in 1. Mose 24. Aber lass mich schon einmal vorweg etwas sagen. Wenn du noch Single bist und noch keinen Partner hast, dann will ich erst mal sagen, du kannst diese Geschichte, die wir uns heute ansehen, nicht eins zu eins auf dich jetzt übertragen, wenn du auf Partnersuche bist. Also du kannst nicht nach diesem Text, dich nicht nach diesem Text halten und beispielsweise zu deinem Vater so sagen, hey, sag mal deinen Freund, dass er mir eine Frau sucht. Das kannst du nicht eins zu eins auf dich anwenden. Denn es ist ja ein Geschichtstext, der eine Geschichte beschreibt und das ist nicht in erster Linie ein Lehrtext, der uns Dinge vorschreibt wie im Neuen Testament. Und Mose, er wollte aufzeigen, wie das Volk Israel entstanden ist. Und dabei spielt diese Liebesgeschichte eine Rolle, die wir wissen sollten. Und von dem her musst du das unterscheiden, welchen Text du in der Bibel liest, welche Gattung das ist. Also wir sagen ja auch nicht, übertragen auf heute, wir betrachten ja auch nicht ein Mahnschreiben von jemandem, von einer Firma, weil wir eine Rechnung nicht bezahlt haben. Wir betrachten nicht ein Mahnschreiben als einen Liebesbrief an uns. Also das würden wir niemals machen, oder? Wir unterscheiden das, aha, das ist ein Mahnschreiben, ich sollte lieber meine Rechnung bezahlen. Aber es ist kein Liebesbrief an mich. Und genauso müssen wir unterscheiden, welche Gattung, welche Stelle wir in der Bibel lesen, weil das sind unterschiedliche Gattungen, die wir haben in der Bibel. Aber wir können natürlich einige Prinzipien aus 1. Mose 24 ableiten, die für uns auch heute noch gelten. Und das gilt auch für die Partnersuche. Aber lasst uns den Text genauer ansehen. Wir sehen als erstes, der Mensch, er denkt. Der Mensch denkt. Vers 1 in 1. Mose 24 heißt es, und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Abraham, er befindet sich hier in den letzten Jahren seines Lebens, und wir werden im Laufe der Kapitel seine letzten Worte hören, die es zu berichten gibt, und Abraham wird langsam von der Bildfläche verschwinden. Seine Frau Sarah war schon gestorben und wurde in den Versen vorher begraben. Er selber war als Witwer alt und hochbetagt. Das heißt, er war in den Jahren vorgerückt. Und viele Jahre lagen hinter ihm. Und er musste erkennen, der Herr hat ihn, den Abraham, in allem gesegnet, so wie er es ihm versprochen hatte. Und Abraham musste in wunderbarer Art und Weise erkennen, dass Gott mit seinem Leben zum Ziel gekommen ist. Und ihr Lieben, das wird er auch mit dir und das wird er auch mit mir. Er wird zum Ziel kommen mit uns. Und das ist so ermutigend für unseren täglichen Wandel. Aber Abraham fehlt noch der Segen, der durch ihn über die ganze Welt kommen soll. Isaac, er hatte ja noch keine Frau und auch keine Nachkommen. Das heißt, die Segenslinie Abrahams drohte irgendwann auszusterben. Und deshalb war es höchste Zeit, dass Isaac eine Frau bekommt. Unter anderem, weil er zu diesem Zeitpunkt schon 40 Jahre alt war. Lesen wir in Kapitel 15, Vers 20. Also weit über den durchschnittlichen Heiratsalter der damaligen Zeit, was bei etwa so 18 Jahren lag. Manche rabbinische Ausleger denken sogar, dass ein Mädchen schon zur Vollendung des 12. Jahres und ein Junge zur Vollendung des 13. Jahres heiratsfähig war, in der damaligen Zeit. Aber Isaac, er war über 40. Also höchste Eisenbahn, dass Isaac eine Frau bekommt. Denn über 40 und drüber hinaus ist es schon ein bisschen schwer, ich sage nicht unmöglich, aber darüber hinaus ist es schon ein wenig schwer, einen Partner fürs Leben zu finden. Und das kann gewisse Gründe haben. Also eine Frau muss für Isaac her, damit die Nachkommenschaft Abrahams weitergeht. Nun müssen wir ein wenig die damalige Kultur verstehen. Es war damals nicht so wie heute, dass sich Menschen selbstständig und eigenständig auf die Suche eines Partners machen. Damals war das überhaupt nicht so. Nein, die Eltern hatten die Aufgabe, für ihre Kinder einen Partner zu suchen. Stell dir vor, deine Eltern, die sind dafür verantwortlich, dass ich einen Partner fürs Leben bekomme. So war das damals. Und in der damaligen Kultur kam eine Ehe zustande, in dem der Vater eines Mannes durch die Verhandlung mit dem Vater eines Mädchens seinen Sohn eine Frau zuführt. Und wichtig ist zu verstehen, dass dieses Einverständnis und Segen der Eltern als eine Voraussetzung für eine gute Ehe galt. Das war eine Voraussetzung dafür. Und deshalb denkt, plant Abraham und wird aktiv. Verse 2 und 4. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinen Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn Isaac nehmen. Wir wissen aus Kapitel 14, Vers 14, dass Abraham 318 Knechte hatte. 318. Den Ältesten wohl Eliezer, wir nennen ihn einfach mal so, Eliezer, dem er am meisten vertraute, weil er Verwalter seiner Güter war, rief er, um einen Eid mit ihm zu schließen. Ein Eid damals zu schließen, bedeutet eine verbindliche Verpflichtung. So ähnlich wie wir das heute kennen, wenn wir einen Vertrag unterschreiben, wenn wir eine Waschmaschine kaufen und wir müssen einen Vertrag unterschreiben, wir haben uns verbindlich gemacht. Und zu dieser Eidschließung gab es verschiedene Gesten und Formen. Heute ist es meistens der Handschlag, wenn wir einen Vertrag abgeschlossen haben. Damals war eine Geste, dass die Hand unter die Hüfte dessen gelegt wurde, von dem der Eid geschworen wurde. Was bedeutet das? Wieder müssen wir verstehen, die damaligen Kultur, wir sind nicht in der Kultur, in der Zeit, wir müssen das verstehen. Was bedeutet das? Es war damals ein Zeichen dafür, dass wenn der Eid nicht ausgeführt werden sollte von demjenigen, die Kinder und die Kindeskinder, die Abraham geworden werden sollten, die Treulosigkeit des Knechts rächen werden. Also Eliezer, wenn er den Eid eingeht, war also als Knecht in Verpflichtung und in Zugzwang, den Eid zu erfüllen. Und deshalb kam ihm natürlich eine Frage auf, was wir gleich sehen werden. Also Eliezer, er sollte dem Herrn, den Gott des Himmels und der Erde, schwören, dass er Isaak keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmt, sondern eine Frau aus der Verwandtschaft Abrahams. Und ursprünglich war es so, dass man die Wahl der Frau für die Kinder aus der eigenen Familie und Sippe wählte. Und ferner wollte auch hier schon Abraham verhindern, dass es eine Religionsvermischung gibt. Und ihr Lieben, das ist etwas, was wir eins zu eins auf uns übertragen können. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei uns heute und das ist für euch sehr, sehr wichtig zu beachten. Also hör gut zu. Wenn du auf Partnersuche bist, dann gibt es nur einen Rahmen für dich, den Gott dir gesteckt hat. Und das ist andere Christen. Alles andere darüber hinaus ist tabu. Alles andere wird nicht funktionieren und steht 100% nicht im Willen Gottes, wenn du jemanden suchst, der nicht gläubig ist, der nicht wiedergeboren ist. Es wird niemals funktionieren. Alles andere passt wie Licht und Finsternis, wie Jesus Christus und der Teufel, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Es passt nicht zusammen, wie Paulus schreibt in 2. Korinther 6. Und seht, eine ähnliche Absicht hatte Abraham hier. Er wollte diese Religionsvermischung nicht. Jetzt zu der Frage des Knechts, Verse 5 bis 8. Der Knecht aber sagte zu Abraham, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Da sagte Abraham zu ihm, hüte dich wohl, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort herholen kannst. Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Eliezer erahnte schon, dass es eventuell schwer werden wird, dass eine Frau ihm folgen wird für Isaac. Es wird schwer, diesen Eid zu erfüllen. Denn die Frau könnte wirklich sagen, nee, ich will da nicht mitziehen. Ich will hier bleiben bei meiner Verwandtschaft. Und deshalb fragt er, ob dann Isaac in das Land geführt werden soll, in dem Abrahams Verwandtschaft lebt. Aber Abraham, er erlaubte das seinen Knecht nicht, Isaac in seine alte Heimat zu führen. Denn Gott hat ja Abraham geschworen, dass er ihm und seinen Nachkommen dieses Land geben wird, wo er jetzt gerade lebt. Dieses Land wird er bekommen und nicht irgendein anderes Land. Und sollte wirklich die Frau nicht mitziehen, wird Eliezer frei sein von seinem Eid. Aber Abraham wusste, er ist voller Zuversicht, denn Gott kann seinen Engel senden und er kann Eliezer führen, dass er eine Frau bekommen kann für seinen Sohn Isaac. Und wir werden gleich sehen, wie Gott das auf wunderbare Weise geführt hat. Also, wir sehen, Abraham, er plante, er wurde aktiv in dieser Sache, aber er vertraute darin auch völlig auf Gott. Das sind zwei Seiten der Medaillen, wenn es darum geht, wie wir geführt werden in unserem Leben. Wir müssen überlegen, wir müssen planen, wir müssen aktiv werden. Und jemand sagte mal, nur ein fahrendes Schiff kann man wirklich lenken. Aber wir dürfen nicht eigenständig losziehen, sondern im Vertrauen auf Gott und auf das, was er uns in sein Wort zugesagt hat. Und das sehen wir hier bei Abraham. Und das sind zwei Seiten, die wir beachten müssen, wenn du nach Führung fragst in deinem Leben. Zwei Seiten. Du bist in Verantwortung, aber du musst völlig Gott auch vertrauen in der Sache. In Vers 9 kommt es dann zu den gemeinsamen Vertrag der beiden. Nachdem Eliezer den Eid ablegte, da machte er sich sofort auf die Reise. Er hatte 10 Kamele bei sich und einige andere Männer gingen mit ihm. Dazu auch einige Schätze wie Geschenke und der Brautpreis, den Abraham für die Braut zahlen musste. Und die Reise sollte in die Stadt Nahos gehen, nach Aram Nahar. Ja, ihm, wenn ich das richtig ausspreche. Und jetzt können wir vielleicht das Bild einblenden, dann seht ihr ungefähr, wo das hin war. Denn das war nicht der ursprüngliche Ort Ur, wo Abraham herkam, sondern das war das Land der beiden Flüsse Euphrat und Tigris, auch Haran genannt. Sehen wir das hier? Euphrat und Tigris, das liegt im Norden oben und Abraham ist ja losgezogen, lang der Flüsse und hat sich da oben niedergelassen mit seiner Verwandtschaft. Und da oben war auch seine Verwandtschaft dann angesiedelt. Ist ja auch egal, ihr werdet das vielleicht noch sehen. Also Abraham, er ließ sich dort damals nach seinem Auszug aus Ur zuerst mit seinem Vater nieder. Und Abraham, er zog ja weiter nach Kanaan, aber sein Bruder Nahor, er blieb in diesem Land. Und genau dort sollte Eliezer reisen. Und so musste er, was denkt ihr, eine Wegstrecke zurücklegen? Er musste ungefähr 800 Kilometer dorthin reisen, um in die Verwandtschaft Abrahams zu kommen. Und das war nicht so einfach wie heute Auto oder Flugzeug, sondern er war auf Kamel unterwegs. Und das musste mehrere Tage gedauert haben. Angekommen in dieser Stadt, ist interessant im Vers 11, dass der Knecht gewusst haben musste, dass es vor der Stadt einen Brunnen gibt, in dem sich Jungfrauen versammelte, der Stadt. Und das zur Abendzeit. Warum Jungfrauen diese Arbeit machen, ist ein bisschen unklar. Wohl, weil sie noch nicht gebunden waren, sie hatten noch keine Familie, sie waren noch frei, sie hatten noch viel Kraft und sie konnten auch diese schwere Arbeit machen. Jedenfalls wusste Eliezer, da ist ein Ort, wo die Chance groß ist, eine Frau für Isaac zu finden. Und ihr wisst auch, wo die Chance groß ist, eine Frau für euch zu finden. In der Gemeinde vielleicht, ja, oder woanders, wo sich Christen treffen. Jedenfalls schaltete Eliezer wieder seinen Kopf ein und plante. Aber er wusste wieder, er ist völlig abhängig von Gott. Und deshalb wurde er nicht gleich aktiv, sondern er sprach an diesem Ort ein Gebet in seinem Herzen, worin er Gott um Gnade anfleht und worin er gleicherweise auch ein Abkommen mit Gott machte. Vers 12 und 14. Und er sagte, Eliezer, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinen Herrn Abraham. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und das dann sagt, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, das soll es sein, das du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinen Herrn Gnade erwiesen hast. Eliezer, er sprach ein Gebet. Und er forderte hier in sein Herzensgebet ein Zeichen von Gott. Wie gesagt, nochmal, das ist ein Geschichtstext, was Dinge beschreibt, aber nicht in erster Linie für uns vorschreibend ist. Also bitte mach das niemals, ein Zeichen von Gott zu fordern, wenn du auf Partnersuche bist. Ich bin ja auch an einer Bibelschule gewesen. Und eine Bibelschule ist ein guter Ort, einen Partner fürs Leben zu finden. Denn das sind andere Christen und die wollen Gottes Wort studieren, die wollen Jesus nachfolgen. Und das ist eine gute Gelegenheit, jemanden zu finden. Ein Schüler betete um ein Zeichen. Er sagte, Herr, das Mädchen, das meine Tasse nur halb voll mit Kaffee macht, das wird meine Frau sein. Was geschah? Tatsächlich kam es so, das Mädchen an seinen Tisch goss seine Tasse nur halb voll mit Kaffee. Die beiden verlobten sich tatsächlich, sie wurde seine Frau und später einmal redeten sie über ihre Kennenlernen und er fragte sie dabei, warum hast du mir denn damals nur meine Tasse halb voll mit Kaffee gemacht? Ich habe ja Gott um ein Zeichen gebeten und genau das war das Zeichen, was ich Gott gebeten habe. Und sie sagte, das wusste ich nicht, ich konnte dir nur nicht mehr Kaffee eingießen, weil die Kanne war ja leer. Konnte dir nur eine halbe Tasse geben. Bitte mach das niemals so, wenn du einen Partner suchst, okay? Bete niemals um ein Zeichen von Gott. Denn du interpretierst ja das Zeichen immer willkürlich und nach deinen Wünschen, wie wir auch in diesem Beispiel gesehen haben. Mach das niemals. Eliezers Zeichen war nicht die halbe Tasse Kaffee, sondern wenn ein Mädchen ihnen aus dem Brunnen Trinken anbietet und wenn sie gleicherweise auch bereit ist, die 10 Kamele zu tränken, soll sie diejenige sein, die Gott für Isaak bestimmt hat. Und der Hintergrund ist der, dass damit Eliezer das Mädchen prüfte und er es auf ihren Charakter abzielte. Wie komme ich drauf? Wenn wir bedenken, dass diese 10 Kamele nach der mühseligen 800 Kilometer Wanderung, hier sehen wir das Bild, also er ist von hier unten hochgezogen nach Haran, ganz oben, 800 Kilometer, das war, wo die Verwandtschaft Abrahams noch war. Also wenn wir das bedenken, dass Kamele bis zu 600 Liter Wasser trinken konnten, wenn sie so eine Reise hinter sich hatten, dann würde die spontane Bereitschaft des Mädchens, Menschen und Tier zu dienen, auf eine freundliche und eine selbstlose Veranlagung und zusätzlich auf einen wirklich edlen Charakter hinweisen. Und darauf hat Eliezer geguckt, auf den Charakter des Mädchens. Und ihr Lieben, das ist wirklich ein Prinzip, was wir eins zu eins auf uns übertragen können. Wenn du auf Partnersuche bist, dann ist es etwas Zentrales, auf was du achten sollst, wenn du einen Partner suchst. Achte nicht in erster Linie auf äußere Dinge, sondern achte darauf, wie gesagt, dass dieserjenige Christ ist, dass er wiedergeboren ist, und achte vor allem auf seinen Charakter. Wie die Person zum Beispiel Menschen liebt und ihnen dient, wie hier Rebekka. Ist das der Fall, dann ist das wirklich eine gute Voraussetzung für eine Ehe. Aber hat diese Person wirklich große Schwierigkeiten, ihre Eltern zu lieben und andere Menschen zu lieben oder auch natürlich Gott zu lieben, dann kann ich dir eins sagen, du wirst mit diesen Menschen wirklich Probleme haben in einer Ehe, wenn du sie eingehst. Und ihr Lieben, das musst du dir wirklich vorher überlegen. Da musst du deinen Verstand einschalten und dich nach Gottes Wort ausrichten, dass du das beachtest, dass du auf den Charakter desjenigen achtest, den du dir für dein Leben aussuchst. Achte mehr auf den Charakter als auf sein Aussehen, auf sein Können oder seinen Besitz. Die Mutter Lemuels, des Königs von Massa, er schrieb in Sprüche 31 ein ganzes Kapitel darüber, auf was ihr Sohn bei der Partnerwahl achten sollte. Ein ganzes Kapitel. Und darin wird deutlich, er soll achten auf die innere Schönheit bei einer Frau, die unvergänglich ist. Und im Vers 30 sagte sie, in Sprüche 31, lieblich und schön sein, was uns oft so wichtig ist, lieblich und schön sein, das ist absolut nichts. Eine Frau, und ich ergänze, ein Mann, die den Herrn fürchtet, sie soll man loben. Also achte auf den Charakter dessen, den du für dein Leben aussuchst. Und das tat Eliezer hier stellvertretend für Abraham und Isaac sehr klug und weise. Und er vertraute sich Gott an, weil er wusste, er ist absolut abhängig von Gott. Und Gott musste ihm zu einem Mädchen führen aus der Nachkommenschaft Abrahams. Und seht, das ist wieder die andere Seite der Medaille, wenn du auf Partnersuche bist. Du musst deinen Verstand einschalten, den richtigen Rahmen beachten, den Gott dir gegeben hat. Aber du musst dich auch Gott anvertrauen, dass er dir den richtigen Partner schenkt für dein Leben. Denn Gott ist es ja, der zwei Menschen wirklich zusammenführt. Und deshalb fange schon ganz früh an, in deinem Leben für deinen zukünftigen Partner zu beten. Ich sehe hier einige Teens und auch Eltern von Kindern. Und ich bitte euch, fangt schon ganz früh an, dass Gott in diesem Punkt eure Kinder, dass er dich führt. Und wir tun das schon für unsere Kinder, obwohl sie schon so klein sind. Wir beten für sie, dass Gott ihnen doch den richtigen Partner fürs Leben schenkt. Und ich bitte dich, bete auch dafür, dass der Herr dir hilft, geduldig an diesem Punkt zu sein und nicht vorschnell zu sein. Denn dass das Ganze hier bei Eliezer so schnell ging, wie wir gleich sehen werden, das ist absolut nicht normal. Oft müssen wir lange Jahre warten, um den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Und deshalb habe Geduld und gerade nicht in Panik, wenn du schon 20 bist und noch keinen Partner hast, oder wenn du sogar schon 30 bist oder noch älter und noch keinen Partner hast und alle schon sagen, hier, willst du dich nicht mal auf den Weg begeben, dir einen Partner zu suchen? Nein, gerate nicht in Ungeduld. Besser zu warten und spät zu heiraten, aber dafür die richtige, von Gott geschenkte Person, als zu früh und die falsche Person zu wählen und ein Leben lang damit umgehen zu müssen. Denn klar ist, es gibt kein Zurück mehr, wenn du geheiratet hast. Du hast nur einmal die Möglichkeit zu heiraten, da gibt es kein Zurück mehr, bis der Tod euch scheidet. Also musst du dir das gut überlegen und dich immer wieder Gott anbefehlen. Aber bitte nochmal, bete niemals um ein Zeichen. Das kannst du nicht auf dein Leben übertragen. Den Raben, den dir Gott gibt, sind andere Kinder Gottes. Und darin lässt Gott dir auch die Freiheit, frei zu entscheiden, einen Partner fürs Leben zu finden. Also wir sehen hier in allem, dass wir in Verantwortung stehen zu planen. Gott, er hat uns einen Verstand gegeben, dass wir planen können. Aber unser Denken und Planen muss im moralischen Willen Gottes, den er in seinem Wort geoffenbart hat, das muss alles in diesem Rahmen stehen. Denn sonst kann uns Gott niemals lenken. Beispiel, niemals wird dich Gott mit einer attraktiven Frau zusammenführen, die Jesus Christus nicht kennt. Das wird Gott niemals führen, niemals lenken. Das widerspricht seinem moralischen Willen, den er in seinem Wort offenbart hat. Aber das Plan des Menschen, es muss eben den Willen Gottes unterstellt werden. Ja, wir dürfen planen, und das ist auch unsere Verantwortung, aber mit dem Hintergedanken, so der Herr will und wir leben. Also wir überlassen Gott im Endeffekt die Entscheidung. Und Gott hat uns viel Weisheit anvertraut in sein Wort. Er hat uns das gegeben, damit wir unseren Verstand da einordnen können und viel Weisheit haben können, seinen Willen zu erkennen. Also, wie wir bei Napoleon in der Einleitung gesehen haben, lass niemals Gott außen vor, wenn du planst, wenn du denkst. Und das ist ein fataler Fehler, dessen Konsequenzen immens sein können. Ich denke, wie viele Geschichten von Christen gibt es, die das nicht beachtet haben, die in diesem Punkt vor allem ihre eigenen Wege gegangen sind und sich selber viel Leid und Schmerzen zugefügt haben, weil sie die Warnungen Gottes nicht beachtet haben. Ich kenne da eine Schwester in meiner Heimatgemeinde, sie ist mittlerweile geschieden, haben 2 Kinder und sie war in diesem Punkt Gott ungehorsam. Sie ist ihren eigenen Weg gegangen und hat nicht nach Gott gefragt. Zu einem Prediger kam eines Tages mal ein Freund und er klagte: Mir geht alles zuwider. Alle meine Wünsche werden zunichte, meine Hoffnungen werden zertrümmert, meine Pläne werden umgestoßen. Da antwortet ihm der Prediger: Lieber Freund, das ist deine Schuld. Er sagte: Meine Schuld? Wieso denn? Ja, siehe, warum handelst du und betest du vor allem alle Tage in deiner Selbstsucht? Mein Wille geschehe. Und seht, jetzt musst du ruhig auch hinnehmen, dass Gott dein Willen geschehen lässt. Und du bist vielleicht jung und du denkst, dir gehört die Welt und du ignorierst Gott in dein Leben und ignorierst all das, was du von deinen Eltern hörst, von zu Hause, was du hier in der Gemeinde hörst. Aber ihr Lieben, du musst bittere Erfahrungen machen müssen. Es bringt viel Herzeleid, wenn man meint, sein Leben ohne Gott führen zu können. Und das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also wir haben gesehen, Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir einsetzen sollen und müssen. Und er hat uns sein Wort gegeben, nach dem wir unseren Verstand ausrichten sollen. Und das ist unsere Verantwortung, nach Gottes Landkarte zu denken und zu planen und den Weg dann zu gehen. Das ist eine Seite der Medaille. Aber die zweite ist eben, dass Gott es ist, der wirklich lenkt. Und wir sehen das so deutlich in den folgenden Versen, Verse 15 bis 20. Und es geschah plötzlich, nachdem Elisa das Gebet gesprochen hatte, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Bethuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams, sie trug ihren Krug auf ihren Schulter. Und das Mädchen war schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Sie war auch noch äußerlich schön, wie innerlich. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und stieg wieder rauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sagte: Lass mich doch ein wenig Wasser aus dem Krug schlürfen. Und sie sagte: Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herunter und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie: Auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug aus in der Tränkrinne, lief noch einmal zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so für alle seine Kamele. Was geschieht nach dem Gebet Eliezer? Es kommt genauso, wie der Knecht sich das vorgestellt hatte. Und das ist doch Zufall, oder? Dass es genauso kommt, wie er geplant hatte? Ist Zufall? Niemals. Denn wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit in einer Stadt wie Aram-Naharim, in der es vielleicht hunderte von Jungfrauen gibt, die zu diesem Brunnen kommen, dass ausgerechnet direkt nach dem Gebet Eliezers die erste, die kommt, Rebekka ist. Und das war eine Nichte Abrahams. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht? Die Wahrscheinlichkeit des Zufalls ist ziemlich gering. Gott, er lenkte hier ganz klar die Ereignisse im Hintergrund. Und er macht auch Rebekka bereit, dass sie auch die vielen 100 Liter Wasser für die Kamelen am Brunnen schöpfte, sodass Eliezer sogar erstaunt war über ihre Fleißigkeit, über ihre Fähigkeit. So übersetzt es zumindest die Schlachter 2000 in Vers 21. Also Gott erlenkt hier die Geschehnisse. Als nächstes gibt Eliezer hier ihr ein wertvolles Geschenk und wollte natürlich wissen, wessen Tochter sie ist. Eliezer erkannte die Verwandtschaft Abrahams, denn in Kapitel 22, Verse 20 bis 24, da lesen wir ja, wie Abraham berichtet wurde, wie Gott seinem Bruder Nahor Kinder und Enkel schenkte. Und als Rebekka ihm offenbarte, wer sie war und ihn auch zu sich einlud, da gab es für Eliezer nur noch eine Reaktion. Und zwar war das die Anbetung gegenüber Gott, der ihn auf wunderbare Art und Weise in Gnade und Treue gegenüber Abraham gelenkt hatte. Verse 26 und 27. Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht aufhören hat lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Und seht, das ist das, letztendlich das Ziel Gottes mit unserem Leben, wenn er uns so auf wunderbare Art und Weise lenkt, dass wir ihn letztendlich erkennen, wie er ist, und dass uns das in Anbetung gegenüber ihm bringt. Gott lenkt uns, damit wir ihn erkennen und damit wir darauf reagieren, indem wir seinen Namen preisen, indem wir seinen Namen loben und ihn anbeten dafür. Rebekka, sie bekommt den Lobpreis Eliezers mit und daraufhin macht sie eins, sie lässt alles stehen und läuft zu dem Haus ihrer Mutter, um davon zu berichten. Vers 28 bis 33. Das Mädchen aber lief und berichtete diese Dinge dem Haus ihrer Mutter. Nun hatte Rebekka einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief zu dem Mann hinaus an die Quelle. Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Handgelenken seiner Schwester. Und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, da sagte sie: So hat der Mann zu mir geredet. Da kam er zu dem Mann, und siehe, er stand noch bei den Kamelen an der Quelle. Und er sprach: Komm herein, du Gesegneter des Herrn. Warum stehst du da draußen? Habe ich doch schon das Haus aufgeräumt und auch für die Kamele ist Platz da. Da kam der Mann ins Haus und man sattelte die Kamele ab und gab den Kamelen Stroh und Futter, ihm aber Wasser und seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die bei ihm waren. Dann wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er aber sagte: Ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Und er sagte: Rede. Der Hintergrund ist hier, dass Rebekka ja auch einen Vater hatte, aber sie hatte auch einen Bruder, den Laban. Und er durfte auch in gewisser Hinsicht bei der Heirat von seiner Schwester mitentscheiden. Und das sehen wir auch später noch in den Versen. Aber dass hier Laban so schnell zu dem Eliezer rauslief, das war nicht in erster Linie der Grund, dass jetzt jemand da ist für seine Schwester. Das war nicht der erste Grund, dass er das so gemacht hat und dass er deshalb so freundlich war zu Eliezer und ihn gleich zu sich nach Hause einlud. Was war das Motiv im Herzen von Laban? Dafür müssen wir ein bisschen zurückzoomen, in die Geschichte gehen, uns die Geschichte anschauen. Nun, Laban, er hörte von seiner Schwester, von dem Ereignis, und er sah den Ring, es war wahrscheinlich ein Nasenring, den Eliezer ihr schenkte, und er sah Armbänder aus Gold an ihren Armen. Interessant ist, wenn wir die Geschichte weiterlesen, 1. Mose, dann lernen wir diesen Laban noch ein bisschen mehr kennen. Was war das für ein Typ? Nachdem Jakob seinen Bruder Esau betrog, floh er ja aus Angst zu Laban nach Haran. Und in dieser Geschichte erfahren wir mehr über seinen Charakter. Wir erfahren eigentlich, dass Laban ein Betrüger war und ein Habsüchtiger. Ein Betrüger und ein Habsüchtiger. Und er diente den Götzen seiner Kultur, obgleich er den Herrn kannte. Und auch hier sehen wir, er sagt zu Eliezer, dass er ein Gesegneter des Herrn ist. Also er kannte Gott, aber dieses Kennen Gottes hatte wenig Auswirkungen auf sein Leben. Und dass er hier Eliezer einlädt, hat den Hintergrund der Habsucht in seinem Herzen. Denn seht, der Nasenring aus Gold, den Eliezer Rebekka schenkte, war ein halben Schekel Gold schwer. Das lesen wir in Vers 22. Und die Armbänder waren 10 Goldschekel schwer. Nach einer Studienbibel lag der Wert von einem Schekel Gold ungefähr bei 1920 Euro. Also hatte der Ring einen Wert von 960 Euro. Und die Armbänder hatten einen Wert, die Armreife, einen Wert von 19.200 Euro. Also bekam Rebekka von Eliezer ein Geschenk von etwa 20.000 Euro. Einfach so geschenkt. Und seht, das ist kein Wunder, dass Laban den Eliezer Knecht Gesegnete des Herrn nennt und dass er sofort zu sich nach Hause einlädt. Warum denn? Was war denn sein Motiv in seinem Herzen? Natürlich, er wollte mehr davon bekommen, von diesem Gold und das auch für sich. Also bei dieser Gastfreundschaft handelte es sich nicht um Nächstenliebe, sondern es handelte sich um Selbstliebe. Und auch wir können gastfreundlich sein, einfach weil wir uns selber so sehr lieben und weil wir Menschen einladen können, die uns dann selber wieder einladen und so weiter, die uns das zurückgeben können, was wir ihnen tun. Oder wir laden überhaupt keinen ein, weil wir nur auf uns selber schauen. Labans Herz war von selbst motiviert hier. Und Eliezer ist genau das Gegenteil. Interessant, dieser treue Knecht. Er diente nicht sich selber, sondern er wollte den Auftrag seines Herrn ausführen um jeden Preis. Er war wirklich hingebungsvoll. Er war ein selbstloser Knecht, der tun wollte, was sein Herr ihm sagte. Und deshalb, als Laban ihm Essen vor die Nase setzte, wollte er nicht essen. Er wollte absolut nicht essen, bis er das vortragen konnte, warum er den langen Weg gewählt hat und sich viele Sachen entbehrt hat, nämlich um Isaak eine Frau aus der Verwandtschaft Abrahams zu finden. Und so machen wir jetzt einmal in Vers 33 einen Schnitt und wir machen das jetzt einmal so wie bei den Serien im Fernsehen, denn wann hören die Serien meistens auf? Die hören dann auf, wenn es am spannendsten ist. Und genauso machen wir das heute. Wir hören da einfach mal auf und einen Schnitt. Und in 3 Wochen, glaube ich, nach 2 freien Themen, wird der Mike uns weiterführen in diesem Text, wie es zustande gekommen ist, dass Isaak eine Frau bekommen hat. Aber lass uns den 2. Punkt noch etwas zusammenfassend davon lernen. Wir haben gesehen, wie Gott in seiner Souveränität alles auf eine wunderbare Weise führte. Ja, es ist so, dass Gott bis heute die Ereignisse und die Herzen lenkt. Bis heute macht er das. Gott ist ja das höchste Wesen, das es gibt. Aber Gott ist wegen seiner Größe nicht fern von uns. In ihm leben und weben wir. In ihm sind wir. Und er hat die höchste Macht und er hat in seiner Schöpfung zu jeder Zeit absolute Kontrolle über alles. Und Gott hat einen Plan für jeden von uns, wie hier auch Gott einen Plan hatte. Und sein Plan ist nicht willkürlich, seine Gedanken sind gut über unser Leben, sein Plan ist zielstrebig. Und er hat eine Absicht und alles wird von seinem Willen und von seinem Wohlgefallen her bestimmt. Und das sehen wir hier im Text ganz deutlich. Und das steht nicht im Widerspruch zu dem, dass der Mensch auch einen freien Willen hat. Gott ist souverän und der Mensch ist frei. Das bringen wir nicht so gut zusammen, aber es ist eine Wahrheit, offenbart in der Bibel. Und der Text, der zeigt dir ganz deutlich eigentlich das 100-100-Prinzip. Gott erleitete zu 100% alles in seiner Souveränität. Aber Abraham und der Knecht waren auch zu 100% verantwortlich. Abraham, er musste planen, der Knecht musste sich auf die Reise machen und einen Plan haben. Und doch führte Gott alles, doch hielt Gott seine Hand über die gesamten Geschehnisse hier. Und wie gesagt, das ist für uns irgendwie schwierig zusammenzubringen, dass wir 100% in der Verantwortung stehen, aber auch Gott auch zu 100% alles lenken muss. Aber ihr Lieben, wir müssen ausgewogen sein, wenn wir so einen Text uns anschauen. Und ich gebe euch noch einige Beispiele aus der Bibel. Nehmen wir das Beispiel Kinder. Wie entstehen Kinder? Natürlich ist es die Verantwortung von Mann und Frau, im Kontext der Ehe zusammenzukommen. Aber wir sehen von der Bibel her, dass Gott zu 100% die Fruchtbarkeit schenken muss bei einer Frau, und dass er zu 100% das Kind im Mutterleib bilden muss und im Endeffekt das Wunder der Geburt schenken muss. Und jeder von uns, der so ein kleines Baby schon mal in der Hand hatte, der muss sagen, das kann nur Gott machen. Das ist ein Wunder der Geburt. Das kann nur Gott machen. Genauso ist es bei der geistlichen Wiedergeburt. Wir haben zu 100% die Verantwortung, hinzugehen oder zur Evangelisation nächste Woche einzuladen, damit die Menschen das Evangelium hören. Wir haben zu 100% die Verantwortung. Aber doch muss Gott zu 100% die Menschen zu sich ziehen. Er muss sie überführen durch den Heiligen Geist von ihrer Sünde. Und er muss die übernatürliche Wiedergeburt schenken. Und seht, das ist kein Widerspruch. 100-100. Auch wenn wir das in unseren Kopf nicht zusammenbringen. Oder nehmen wir das Thema Heiligung. Wie werden wir immer heiliger, so wie wir gesungen haben? Wie werden wir wachsen wir mehr zu Christusähnlichkeit? Manche sagen, das ist allein Gottes Werk. Also Jesus in mir, er muss das vollbringen. Das stimmt, das ist eine Seite. Aber ich habe doch auch zu 100% die Verantwortung und ich muss das doch auch wollen, oder? Gott, er missbraucht mich doch nicht, er zwingt mich doch zu nichts. Aber gleichzeitig muss Gott, und das sehen wir von Philipper 2, er muss das wollen und vollbringen schenken. Also wir müssen ausgewogen sein in dieser Sache. Der Mensch, er denkt und Gott, er lenkt. Oder wie kommt es zur Älteste in einer Gemeinde? Apostelgeschichte 20 sehen wir, Vers 28, dass Gott Älteste in eine Gemeinde einsetzt. Und doch haben wir die Verantwortung, nach 1. Timotheus 3 und Titus 1, nach fähigen Männern Ausschau zu halten, die nach dem Charakter so sind, wie Paulus es beschreibt, wie Gott es haben will. Also 100-100. Und noch ein letztes Beispiel. Wie ist es denn mit Arbeitssuche und Versorgung? Ich muss mich zu 100% mühen, eine Arbeit zu suchen, damit ich meine Familie versorgen kann. Das ist meine Aufgabe. Ich kann mich nicht einfach auf das Sofa legen und sagen, ja Gott, der macht das schon alles. Nein, Jesus setzt einen Vergleich mit dem Vögel in Matthäus 6 und sagt, die Vögel, sie säen und ernten nicht, sie haben auch keine Scheune, um das einzubringen. Aber die Vögel, die gehen auch auf Nahrungssuche. Also die machen nicht einfach mal den Schnabel auf und dann fällt der Wurm rein und so werden sie versorgt. Das funktioniert einfach nicht. Sie haben auch eine Verantwortung. Aber Jesus sagt, und doch ernährt sie Gott. Gott ist es, der sie ernährt. Und genauso ist es bei uns. Ich muss mich mühen, ich muss arbeiten und doch schenkt mir Gott die Kraft und er versorgt uns. Also die Anwendung ist, wir müssen ausgewogen sein. Wir dürfen nicht sagen, Gott macht das alles schon, vielleicht auch als Ausrede für unsere Faulheit oder unseren Ungehorsam. Gott, wird das schon alles lenken. Natürlich, er wird die Dinge lenken, aber wir haben auch eine Verantwortung, wie wir gesehen haben. Wir müssen da ausgewogen sein. Wenn ihr Sprüche 16, Vers 9 vielleicht mal zum Schluss noch aufschlägt, da wird es auch so deutlich und das fasst das eigentlich alles zusammen, was wir in dieser Botschaft gehört haben, dass der Mensch denkt und Gott lenkt. Sprüche 16, Vers 9. Da heißt es, Sprüche 16, Vers 9. Salomo sagt, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Der Mensch plant. Das Herz des Menschen, das Zentrum des Menschen, es plant seinen Weg. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Mensch plant, er denkt und doch lenkt Gott seine Schritte. Beides, ausgewogen, 100-100. Wir sind in Verantwortung zu planen und zu denken. Das haben wir ganz deutlich gesehen. Aber Gott, er muss alles lenken und das tut er auch. Und das tut er hier in der Geschichte, wie Isaac eine Frau bekommt. Und das tut er in unserem Leben in ganz verschiedenen Bereichen. Wenn es um Partnerwahl geht, wenn es um Arbeitssuche geht, wenn es um Lebensführung geht. Wir müssen denken, wir müssen planen im Vertrauen auf Gott und unter seinen Willen gestellt werden, offenbart er in sein Wort. Aber Gott, er muss die ganzen Dinge lenken in unserem Leben. Und er tut es in seiner Souveränität. Zum Schluss noch eine Ermutigung, wenn wir wirklich nicht sehen, wie Gott uns führt, wie Gott uns lenkt, wie Gott uns leitet. Jemand hat es mal so verglichen, dass unser Leben eigentlich ein riesigen Stück Stoff gleicht. Und dieser riesige Stück Stoff hat sehr komplizierte und schwierige Muster. Und während der begrenzten Zeitspanne unseres Lebens sehen wir nur ganz kleine Ausschnitte dieses Musters. Und zudem sehen wir aus der Perspektive nur das Muster von der Rückseite. Und jeder weiß, der einen Stoff angeguckt hat, ein Stück Stoff, das gewebt ist von der Rückseite, das ist nicht so ein schöner Anblick. Und sogar ein kleiner Ausschnitt aus der Vorderseite sieht oftmals nicht besonders schön aus. Aber ihr Lieben, Gott allein sieht den ganzen Stoff mit seinem vollständigen Muster. Er sieht ihn von vorne und er sieht den ganzen Stoff. Und sieht, deshalb können wir Gott vertrauen, dass er alle Einzelheiten unseres Lebens lenkt und dass alles zu seiner Ehre dient. Wobei wir wissen dürfen, dass seine Ehre und sein Wohl und unser Wohl miteinander verknüpft sind. Dass Gott führt alles zu seiner Ehre und er gebraucht sogar Böses, was wir in unserem Leben erfahren. Wir sehen das aus der Josefsgeschichte. Er gebraucht Böses, um daraus Gutes zu machen für unser Leben. Er führt und lenkt alles zu seinem Wohl, zu seiner Ehre, aber auch zu unserem Wohl für unser Leben. Lass uns aufstehen, wir wollen noch zusammen abschließen mit einem Gebet. Ja, Vater, wir haben gesehen, dass du dem Menschen einen Verstand gegeben hast, dass wir denken und planen können. Es drückt unsere Ebenbildlichkeit aus zu dir. Aber dass doch du der bist, der alles lenkt und führt in unserem Leben. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Und ich bete vor allem für diejenigen, die heute hier gesessen sind und die einen Partner für ihr Leben suchen, dass sie doch erkennen, ihre Verantwortlichkeit, aber auch erkennen, wie sehr du sie fühlen musst. Dass sie erkennen, welchen Rahmen du ihnen gesetzt hast. Und wie du willst, dass Führung geschieht auch in ihrem Leben. Bitte schenk du Geduld, schenk du Gnade, auch in diesem Bereich. Schenk Weisheit, vor allem dein Wort, und bewahr uns vor allem, dass wir unseren eigenen Willen gehen und dass wir deinen Willen gegenüberstellen. Denn du erniedrigst und widerstehst den Stolzen, aber den Demütigen, den schenkst du Gnade für sein Leben. Danke, dass wir das anwenden dürfen auf viele Lebensbereiche, dass du unsere Gedanken da auch weiterführen kannst. Amen.